Es war 1999. Silicon Valley explodierte vor Geld und Talent und Ideen und wir waren auf dem Weg. Ich würde das Scheitern von General Magic und das vergeudete Potenzial von Velo und Nino wieder gut machen. Ich war beseelt. Ich war entschlossen. Nichts würde uns aufhalten können. Und das sind natürlich die Worte, die tausende Startups haben kläglich scheitern lassen. Im April 2000 platzte die Internetblase. Gerade als ich auf der Suche nach Finanzierungskapital war, versiegte über Nacht der stetige Geldwasserfall, der sich über das Silicon Valley ergossen hatte. Ich hielt 80 Pitches vor verschiedenen Venture-Capital-Firmen. 80. Alle misslangen. Die Investoren mühten sich, die Startups zu retten, in die sie bereits überinvestiert hatten, und keiner hatte Interesse daran, kostspielige Verbraucherelektronik zu finanzieren, während die Börse zusammenkrachte, Unternehmen die Grätsche machten und Milliarden US-Dollar den Bach runtergingen. Timing ist alles und mein Timing hätte nicht schlechter sein können. Ich konnte nicht einen Cent zusammenbringen. Eines Tages, auf dem Höhepunkt meines verzweifelten Mühens und Ringens um eine Finanzierung für mein Unternehmen, aß ich mit einem alten Freund von General Magic zu Mittag. Ich erzählte ihm, woran ich arbeitete und womit ich zu kämpfen hatte. Von dieser strudelartigen, schwindelerregenden Mischung aus Begeisterung für das, was wir schufen, und der wachsenden Panik, dass ich die ganze Sache einstellen musste. Er bedauerte mich, aß sein Sandwich und wünschte mir viel Glück. Am nächsten Tag ging er mit einem Kollegen zum Mittagessen, der bei Apple arbeitete. Er erwähnte, dass sie ein neues Projekt angestoßen hätten, ob er zufällig jemanden mit Erfahrung in der Produktion von Handheld-Geräten kenne. Tags darauf bekam ich einen Anruf von Apple. Wo Sie dieses Hörbuch hören, ist Ihnen der Rest der Geschichte vermutlich bekannt. Ich bekam zunächst von Apple einen Beratervertrag und hoffte lediglich, dass das Honorar reichen würde, um damit meine Mitarbeiter zu bezahlen oder dass mir der Job den Hebel geben würde, um Apple zu einem Aufkauf von Fuse zu bewegen. Meine Hoffnungen auf Apple zu setzen waren ziemlich weit hergeholt. Steve Jobs war damals wieder am Ruder, nachdem Apple 10 Jahre lang in einer Todesspirale gesteckt und eine Reihe mittelmäßiger Produkte herausgebracht hatte, die das Unternehmen an den Rand des Ruins brachten. Der Macintosh hatte Mühe, in den USA auf einen Marktanteil von mehr als 2% zu kommen. Ihre Computerverkaufszahlen stagnierten, damals lag der Marktwert von Apple bei ungefähr 4 Milliarden Dollar. Der von Microsoft betrug 250 Milliarden Dollar. Apple lag im Sterben. Noch schneller aber starb Fuse. Also nahm ich den Job an. Abbildung 3.0.2 im Zusatzmaterial zeigt das Styropormodell, das ich im März 2001 herstellte, um Steve zu überreden, grünes Licht für das iPod-Projekt zu geben. Der Anruf von Apple kam in der ersten Januarwoche 2001. Ein paar Wochen später leitete ich als Consultant die iPod-Vorarbeiten. Aber es war noch nicht der iPod. Der Deckname lautete P68 Dalkheimer. Und es gab kein Team, keine Prototypen, keinen Entwurf, nichts. Im März präsentierten Stan NG und ich Steve Jobs die Idee zum iPod. In der ersten Aprilwoche wurde ich Vollzeitangestellter und nahm das Fuse-Team mit. Ende April fanden Tony Blevins und ich mit Inventec in Taiwan einen Hersteller. Im Mai stellte ich DJ Novotny und Andy Hodge ein, die ersten Ergänzungen zum ursprünglichen Fuse-Team. Am 23. Oktober 2001, 10 Monate nach meinem Einstieg bei Apple, erblickte der iPod das Licht der Welt. Unser dickes Baby aus Plastik und Metall. Abbildung 3.0.3 im Zusatzmaterial zeigt den ersten iPod, der im Oktober 2001 mit dem bekannten Slogan »1000 Songs in der Hosentasche« herausgebracht wurde. Er maß 10,67 x 6,17 cm, kostete 399 US-Dollar und kam dem Styropormodell, das ich 7 Monate zuvor gebastelt hatte, verdammt nahe. Ich hatte das unglaubliche Glück, an der Spitze des Teams zu stehen, das die ersten 18 iPod-Generationen herausbrachte. Dann bekamen wir eine weitere unglaubliche Chance, das iPhone. Mein Team entwickelte die Hardware, das Metall und das Glas, das Sie in der Hand halten, und die grundlegende Software, um das Gerät zu betreiben und zu produzieren. Wir schrieben die Software für den Touchscreen, das Mobilfunkmodem, das Mobiltelefon, WLAN, Bluetooth und so weiter. Dann taten wir das erneut für die zweite iPhone-Generation und dann noch einmal für die dritte. Im Handumdrehen war es 2010. Ich verbrachte 9 Jahre bei Apple. Dort bin ich endlich erwachsen geworden. Ich führte nicht mehr bloß ein Team. Ich führte erst Hunderte, dann Tausende von Mitarbeitern. Es war ein grundlegender Wandel meiner Berufslaufbahn und meiner selbst. Nach einem Jahrzehnt des Scheiterns machte ich endlich etwas und dann noch etwas, das die Leute wirklich wollten. Ich hatte es endlich geschafft. Aber zunächst fühlte es sich nicht wie Erfolg an, nicht einmal zum Ende hin. Es war immer noch Arbeit, jeder einzelne Schritt. Bei Apple lernte ich, die Grenze zu ziehen. Wurde genug getan? Ist es gut genug? Dort lernte ich unter heftigem, zermürbendem, nie endendem Druck mein Gehirn und mein Team zu organisieren. Wenn Sie also vor einer neuen Phase Ihrer Laufbahn stehen, in immer höhere Sphären aufsteigen, Teams schaffen, Beziehungen aufbauen, sich immer weiter von dem entfernen, was Sie eigentlich machen, aber für so viel mehr Verantwortung tragen als zuvor und gestresster sind, als sie je für möglich gehalten hätten, so will ich Ihnen hier erzählen, was ich gelernt habe.